Ready?
Nein, doch, ja. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap, nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Nale und hier ist der edle Selfrosse unter den württembergischen Warmblütern, Adrian Ebner.
Salut, Nale.
Salut.
Was geht ab? Der edle was?
Selfrosse. Was ist das?
Ich weiß, ein Self.
Also es war ein Pferdebezug, es sind Pferderassen.
Ja, okay.
Und für mich ist so das württembergische Warmblut ist so das Standardpferd. Und wenn sich irgendjemand vorstellt, ein Pferd, dann stellt er sich wahrscheinlich so eins vor. Und du bist halt ein bisschen edler.
Ein bisschen edler.
Und französisch.
Also ist es, okay, okay. Worin unterscheiden? So deep bist aber nicht drin in den Rassen, oder?
Nee.
Okay.
Das sind hübsche Tiere.
Dann bin ich das edle Self, wie?
Self-Rosse.
Self, also so ist der Name, der Begriff für diese Rasse. Okay, cool, das merke ich mir. Den droppe ich auf jeden Fall bei der nächsten Vorstellung. Was geht ab, wie geht's?
Alles gut, ich habe irgendwie eine gute Launewoche hinter mir.
Eine gute Launewoche hinter
mir? Ich weiß es nicht.
Alles nett, alles irgendwie rosarot. Passt, bei dem tristen Wetter, nach dem wundervollen Wochenende, ja direkt durch die Regenwoche und trotzdem hast du die Sonne aus dem Wochenende mit dir mitgetragen.
Ja. Oder ich hatte gestern so einen richtigen Dankbarkeitstag, wo ich irgendwie allen Leuten, mit denen ich was zu tun hatte, sagen musste, was ich an ihnen schätze. Und das war irgendwie... Sehr, übergesprudelt.
Das finde ich total schön. Du warst nicht an meinem Platz.
Nee. Du hast, Denk mal drüber nach.
Ja, der ist angekommen, Nale. Nee, danke.
Wie geht's
danke.
Dir?
Mir geht's gut. Mir geht's gut. Freitag, Wochenende klopft an. Eigentlich haben wir uns ja vorgenommen, donnerstags die ganze Podcast-Nummer zu machen. Natürlich hat's mal wieder nicht geklappt, aber ist nicht wild. Die Woche war es dafür.
Die war wild.
Die war wild, auf jeden Fall. Es ist viel Organisatorisches. Also es ist echt so ein klassischer April, Mai, Juni. Ich finde, da stolpert alles so übereinander, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Das sind die ganzen Events, Klausurtagung, OMR, Forward.
Wir sind irgendwie aus dem Winterschlaf aufgewacht und jetzt
richtig. Ja. Dann die ganzen Planungen und natürlich ist es auch so ein bisschen der Shooting-Stau, finde ich, der sich da so
angehäuft. Stimmt, bei euch geht ganz schön viel, gell? Bei verschiedenen Kunden.
Ja, verschiedene Kunden. Wir haben Inhouse-Shooting nächste Woche, wir haben Filmdreh, wir haben Fotografien nächste Woche, das heißt nächste Woche ganz, ganz viel unterwegs. Dann ist natürlich noch diese 2 Tage Forward, die wegfallen, die natürlich auch ein bisschen kompliziert sind in den Wochenplanungen zu berücksichtigen.
Forward Festival ist ein Design-Festival, wo der Adi, die Julia und ich nächste Woche hingehen.
Genau, für die, die's nicht kennen. Genau, für uns alle drei Premiere. Ich bin mega gespannt, was wir da irgendwie so als Input mitkriegen.
Die OMR der Grafikdesigner ist es hoffentlich.
Ja, hoffentlich.
Oder ein bisschen cooler sogar.
Ich hoffe, dass es ein bisschen cooler ist. Ich hoffe, dass dass die Größe beziehungsweise die Nichtgröße des Festivals im Vergleich zu OMR der ganzen Sache gut tun wird. Für mich ist die OMR immer so ein Rush.
Bin ich auch gespannt. Ich fand es auch letztes Jahr heftig, wie so overwhelming war das irgendwie mit den ganzen Leuten und allem.
Und da hoffe ich natürlich, dass es auf dem Forward noch ein bisschen deeper werden wird. Aber ich glaube, das haut hin. Genau, also man hat aber immer wirklich so ein bisschen das Gefühl, das war auch letztes Jahr schon so, April, Mai, Juni, das sind so richtig turbulente Monate, wo irgendwie vieles aufeinander kommt und vieles angegangen und abgefrühstückt wird.
Und dann auch der Klausur ist ja irgendwie auch schon die Sommerurlaubphase.
Genau, zwecks Sommerurlaubphase. Wir haben ja diese Woche auch unseren Podcast noch fertig geplant bis zur Sommerpause. Ja, genau. Das heißt, wir haben getimetabled. Initial ging es ja von dir aus, dass du gesagt hast, unsere Planungen sind zu Ende, sollen wir nicht mal irgendwie Stunden und Wochen und Termine planen?
Aber wie schön ist es, dass wir jetzt wissen, so, das ist jetzt bis zur Sommerpause, ist es einfach fertig und wir müssen nur noch machen.
Alles gemanagt, wir müssen es nur noch machen.
Wunderschön.
Und können wir immer noch mal im Detail hier und da verschieben. Und ansonsten die Woche, die Paulina ist da.
Ja.
Paulina, wir haben ein neues Gesicht in dem Team Art and Design, haben wir bei dir an Platz gesetzt. Wie ist er denn angekommen?
Ich finde es ganz lustig. Also sie ist total gut angekommen und irgendwie sehe ich ganz krass mich selber vor 2,5 Jahren in ihr. Weil sie ist so direkt nach dem Studium jetzt fertig, ist jetzt hierher gezogen, extra fürs Arbeiten, kennt quasi auch niemanden in der Umgebung. Und irgendwie geht sie da total ähnlich wie mir damals und ich kann mich auch voll gut in sie reinversetzen. Aber sie macht es richtig gut. Also ich habe jetzt so ein paar Sachen gegeben, zu denen ich irgendwie auch einfach nicht komme und die auch total schön sind. Zum Beispiel so wir wollen ja intern so ein paar Sticker erstellen die macht sie jetzt gerade fertig und sie hat einfach auch voll die Illustrator-Kenntnisse, wo ich nicht so deep drin bin und das dann irgendwie auch ganz kurz gefällt. Ah ja, da kommt jemand, die kennt sich richtig gut aus.
Illustrator ist so eine klassische Hassliebe unter Grafikern.
Ich mache irgendwie die meisten Sachen in InDesign und nur wenn es absolut nicht geht, dann gehe ich rüber zu Illustrator, ich weiß nicht.
Nee, geht also ganz in einer Agentur, in der ich mal vor der Kavallerie gearbeitet habe, wurde ausschließlich auf Illustrator-Basis gearbeitet. Von dem her bin ich relativ fit, was Illustrator betrifft und habe da auch total gerne gearbeitet. Ich konnte das immer gar nicht nachvollziehen, wenn Basti dann irgendwie, für ihn ist es ja das absolute Hate-Programm, glaube ich, wenn man da gerne drin unterwegs war. Aber dann ist auch gut, dass die Paulina da fit unterwegs ist.
Ich habe das Gefühl, auch so charakterlich passt sie, glaube ich, total gut zu uns.
Zur Kavallerie. Hat sie beim Sport schon
mitgemacht? Ja, sie hat gestern beim Sport mitgemacht und gleich dicke Pluspunkte bei mir gesammelt.
Ja, du hast dich ein bisschen beschwert, dass der Sport schon eine ganze Weile ausgefallen ist, oder?
Weil ich habe ja mit dem Knie ein bisschen Probleme seit jetzt 7 Wochen.
Und immer noch seit dem Lauf Tag, oder seit wann? Was war jetzt der Auslöser?
Seit ich in Lissabon war, da habe ich mir irgendwie eine Sehne überlastet durchs viele Bergauf- und Bergablaufen und das viele Joggen davor. Hat irgendwie alles zusammengeführt und jetzt muss ich gerade noch Pause machen. Und ich hoffe, dass es bald vorbei ist, aber es ist noch nicht weg. Aber seitdem gab es eben keinen Sport mehr und jetzt habe ich gesagt, Leute, das geht nicht. Wir machen wieder Sport.
Was habt ihr gemacht?
Pilates. Und das ist ja sehr gelenkschonend, weil es ganz viel irgendwie über den Bauch geht und über Dinge halten und es gibt keine Sprungsachen oder so. Und wenn es dann halt da irgendwie zu viel wird, kann ich auch eine Übung einfach mal weglassen.
Was ist der Unterschied zwischen Pilates und Yoga? Also ich bin völliger Noob, was das betrifft.
Also Yoga ist irgendwie viel mehr dieser Flow, dass man so durch diese Bewegungen fließt und die bestimmte Abfolgen haben. Und ich habe das Gefühl, Pilates ist mehr fokussiert auf den reinen Zweck der Übungen, dass man damit Kraft aufbaut.
Okay, also so irgendeine Position einnehmen, halten. Und
genau, und viel mehr fokussiert irgendwie, ich glaube, da gibt es so dieses Powerhouse, heißt das irgendwie, der Bauch und so Core-Workout-Geschichten, dass ganz viel über diese Spannung geht, die gehalten wird. Und beim Yoga ist das ja schon auch ein Teil, aber eben noch viel, viel mehr Aspekte, habe ich das Gefühl. Und viel mehr Dehnen.
Okay.
Aber auf jeden Fall cool.
Ich war noch nie beim Kava-Sport dabei.
Gell? Und ich finde es gut, dass die Paulina da mitmacht, weil sie sitzt ja auch im Kreuzberg bei uns. Das heißt, dass sie ja eigentlich nur, wenn es gut läuft, sitzen hier 6 Leute mit ihr. Und dann ist sie auch nicht so einfach, alle kennenzulernen, wie wenn man jetzt irgendwie im West sitzt oder im East, wo so mehr passiert. Und dadurch, dass sie jetzt irgendwie beim Sport mitmacht und auch zum Essen kommt und all diese Dinge,
kommt man easy rein.
Total gut.
Selina war auch dabei, gell? Die habe ich gesehen.
Und der Michi auch.
Sportdress.
Die ganzen Neueren.
Sehr gut.
Ja, nee, finde ich sehr, sehr schön.
Ist eine gute Möglichkeit, da irgendwie reinzukommen in die Kava-Community.
Yes.
Zwecks reinkommen. Die Paulina haben wir auch direkt mal reingezogen bei den Omas gegen rechts.
Ja, stimmt, die waren gestern da.
Die haben uns besucht gehabt aus der Anti-AfD-Initiative, die wir da ja gestartet hatten, mit der kleinen Mini-Landing-Page auf unserer Seite, wo wir ja das Angebot gestellt haben, pro bono Aktionen oder Maßnahmen oder sonst irgendwas zu unterstützen im Rahmen unserer kapazitären Möglichkeiten. Und die haben sich gemeldet und haben sich irre gefreut, dass diese Möglichkeit da war. Und die waren auch echt cool drauf, muss ich sagen. Die sind hier eingelaufen, ich weiß gar nicht, wie viele waren es? Fünf, sechs.
Und ein Hund, oder?
Und ein Opa.
Ah, ein Opa.
Es sind ja auch nicht nur die Omas gegen rechts, sondern es ist auch die Opas und die Jungen gegen rechts und so weiter und so weiter. Also die nehmen da ja natürlich schon mit, wobei der Begriff Omas gegen rechts natürlich auch schon ein geiles Vehikel ist. Nee, die sind mega begeistert. Also zum einen eben dieses Angebot, dass sie da drauf zurückgreifen können. Dann natürlich so aus junger Perspektive mal betrachtet, was man alles machen kann. Dann muss man natürlich auch ein bisschen handeln, ab wo überfordert man oder vielleicht auch mal ein bisschen abchecken, wie die eigenen Ressourcen sind für Social Media und Co. Also ein großes Thema, was bisher noch so ein bisschen ein Defizit ist, ist halt der Landepunkt von der Maßnahme. Den haben sie halt aktuell nicht. Also es ist ja ein Verband, der Deutschland, Österreich, Schweiz und sowas irgendwie agiert und die haben alle ihre eigenen kleinen Städtecluster, wo sie aktiv sind. Und die sind jetzt brutal gewachsen seit letztem Jahr irgendwie. Von 8 Mitgliedern jetzt auf einmal irgendwie, die steuern schwer auf die 40 zu und es werden jetzt immer mehr. Und da kommt richtig Bewegung rein.
Die machen aktuell eher so Stände und Flyer verteilen, oder?
Und genau. Die haben halt einfach ihre kleinen Stände. Das ist alles natürlich total handmade, irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten und sowas. Und da gehen wir jetzt erstmal her und peppeln den Stand als allererste Maßnahme mal ein bisschen auf. Ah, cool. Natürlich auch, also ich glaube, man darf auch so ein bisschen den Bogen nicht so überspannen in der Überprofessionalisierung der Darstellung. So, ich glaube, das ist schon auch ein Teil, finde ich, von der Glaubwürdigkeit irgendwie, dass alles natürlich matcht zu den Omas. So, also es wird kein, man muss gucken, wie viel Design-Aspekt man da reinbringt. Und dann bin ich mir aber ziemlich sicher, dass wir eine coole Lösung hinkriegen. Und dann stellen wir mit Sicherheit auch vielleicht mal den Fuß in die Social-Media-Türe oder sowas. Webseite hätten sie natürlich auch gerne, aber da habe ich gesagt, den Prozess, den würde ich mal nicht unterschätzen. Ich glaube, wichtig wäre es jetzt eher, eine Maßnahme zu starten, die irgendwie relativ schnell wirksam ist und ein bisschen Drive reinbringt.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Genau, ja, die waren mit ihrem Hund da. Ilka hieß er, glaube ich. Ilka hieß sie, er.
Ich war ja nicht dabei, ich habe nur ein paar Fotos gemacht.
Du hast ein paar Fotos
gemacht. Aber der war süß, ich bin so um euch rumgelaufen und irgendwann war ich so, da liegt ja was, weil ich den Hund überhaupt nicht wahrgenommen habe. Die lag ja da und hat geschlafen und ich war fast auf die draufgetreten.
Die war mega umgänglich, die ist dann aber so reingekommen, hat irgendwie alle Leute begrüßt und beschnuppert und ist so ein bisschen rum und sowas. Und super putzig. Und dann habe ich gesagt, wir haben leider keine Decke hier irgendwie zum Platz anbieten, haben sie gemeint, nee, die liegt am allerliebsten da, wo es kalt ist.
Geil.
Also von dem her ein sehr, sehr umgänglicher Hund.
Apropos Hund, ich hatte ja auch meine Hundewoche, als du im Urlaub warst. Da war ja die Polly eine Woche mit mir zusammen im East. Und es war auf jeden Fall, also ich fand es irgendwie voll schön, diese Begleitung die ganze Zeit zu haben. Aber ich fand es schon auch intensiv von dem, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt immer gucken, dass ich rechtzeitig rausgehe und dass es dem Tier gut geht. Das fand ich schon auch einfach viel, weil ich das noch gar nicht kannte.
Man hat natürlich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn der Hund dann so die ganze Zeit in der Ecke sitzt und liegt und irgendwie so ein bisschen, wo man da immer so rüber guckt und der hat nichts zu tun und man denkt, man sollte vielleicht ein bisschen spielen oder ein bisschen mal einen kleinen Spaziergang machen oder so.
Wobei ich das Gefühl hatte, dass die das ganz geil fand.
Ja, vielleicht ist es auch die eigene Erwartungshaltung, die man da.
Und auch bei mir so, dass ich sitze den Hund, ich muss das jetzt besonders gut machen, weil ich das noch nie gemacht habe, so auch das bisschen. Aber die kam, also wir waren morgens spazieren und dann kamen wir hierher und dann sind wir nur kurz auch geguckt, Leute begrüßt und dann, zack, lag sie auf dem Platz und hat geschlafen. Bis zum Mittagessen, dann wieder raus und dann wieder geschlafen. Und die ist auch eine, die will gar nicht spielen. Also wenn man der einen Ball hinwirft oder so. Das ist
eine ältere
Hunde. Nee, die ist erst 3, aber es interessiert sie einfach nicht. Also ich gucke den dann kurz an, denkt sich so, ja, und was soll ich jetzt damit machen? Und dann legt sie sich halt hin und pennt. Und manchmal hat die so 2 Minuten, dass sie irgendwie mit dem Kauknochen kurz spielt, aber sonst will die einfach chillen. Und das ist extrem angenehm gewesen.
Wie war die Begegnung mit anderen Hunden? Ich finde, das ist fast immer am interessantesten.
Gemischt. Also sie, weiß nicht, manche Hunde fand sie cool, aber ganz viele hat sie auch angeknurrt. Und vor allem kleine Hunde hat sie gehasst.
Das heißt aber immer an der Leine gelaufen.
Dann ja, in dem Fall, oder? Ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich sie zuverlässig abrufen kann. Und dann, finde ich, macht man das einfach nicht, wenn man das Tier nicht zurückrufen kann.
Und das heißt, die war eine ganze Woche komplett bei dir?
Ja.
Auch nachts?
Ja, auch nachts.
Hat sie ihr Plätzchen gehabt oder bei dir ins Bett gehüpft?
Nee, sie darf bei mir nicht ins Bett und auch nicht auf die Couch. Sie hat so ein Hundebett, wo es immer sofort reingeht. Wenn man das irgendwo hinschmeißt, ist die so zack in dem Bett. Aber in der ersten Nacht habe ich sie dann morgens auf meiner Couch gefunden, wo sie sich so mit ganz unschuldigen Augen anguckt. So, ich habe doch gar nichts gemacht.
Ich wollte gerade sagen, die hat genau gewusst, dass sie da
ist. Und dann hat sie Ärger bekommen und dann ist sie nicht mehr auf die Couch gegangen.
Oh, das
aber ich dachte, wenn ich sie so für immer hätte, würde ich, glaube ich, eine Decke nehmen, die auf die Couch kommt, dann darf sie mit Decke auf die Couch, weil das fände ich irgendwie schon süß, wenn sie dann da ist, aber ich will sie nicht, nee, ich habe eine neue Couch und da will ich keinen Hund drauf haben, weil die sind schon echt dreckige Tiere.
Längere Haare wahrscheinlich, oder?
So mittel, aber ich finde trotzdem einfach, es ist ja alles auch so, wenn man die lange streichelt, ist die Hand einfach braun. Das finde ich schon heftig. Und was ich auch lustig fand, so im Büro, sie hat sich echt gut benommen. Bis auf, dass sie irgendwann so ein Dominanzverhalten angefangen hat, dass die Box ihr gehört hat. Und immer, wenn jemand vorbeigelaufen ist oder rein wollte, hat sie richtig böse geknurrt und die Leute hatten echt Angst, dass die gebissen werden. Und das fand ich dann schon krass. Also auch Daniela war ja mit mir in der Box, die war ja eigentlich akzeptiert.
Ach stimmt,
als
du bist bei Daniela gesessen, genau. Ne? Du bist gar nicht in, ja, okay.
Nee, drüben, wo auch viel los war
ja,
dann.
Ja, ja.
Und einmal war ich 2 Stunden nicht da, weil ich ein Shooting spontan machen musste. Und dann wurde Daniela von ihr angeknurrt und dann meinte sie, sie ist fast auf die Wand hochgehopst im East, weil sie richtig Angst bekommen hat.
Die ändern auch die, also ich finde auch beim Knurren merkt man total, oder beim, wenn die ein bisschen laut machen, in welcher Tonlage sie das machen. Mhm. Und je nachdem, also bei uns ist ja auch, wir haben ja auch einen Hund, den Anton, der ist ja gar nicht so groß, aber der kann böse knurren. Das merkt man dann so, wenn er, wenn zum Beispiel spät abends jemand irgendwie kommt und er, ihm ist das nicht ganz koscher und er knurrt so ein bisschen, dann, also er hat total die unterschiedlichen Kategorien vom Knurren. So ein, schon ein bedrohliches. Und dann aber auch eins, das man so nicht wirklich ernst nehmen kann. Und ich kann es mir dann schon vorstellen, so wie es die Daniela sagt, dass wenn der dann so ein bisschen Alarm macht und je nachdem, in welcher Tonlage der da reingeht oder sie.
Das war richtig ernst bei ihr.
Dann also, ist es, dann wird es irgendwie ganz schnell ein bisschen uncool. Ne?
Da merkt man ja auch, das ist kein Kuscheltier, sondern das ist ein Tier mit Instinkten, das dir auch richtig wehtun kann im Ernstfall. Also ich habe es auch irgendwann gemerkt, sie geht voll gern auf Leute zu und lässt sich streicheln. Mhm. Und wenn jemand auf sie zugegangen ist, dann fand sie das überhaupt nicht cool. Mhm. Dann habe ich auch den Leuten gesagt, bitte nicht zu ihr gehen und sie anfassen. Okay. Und ja, dann, ich habe auch dann Daniela gefragt, was sie so in Erinnerung behält von diesem Hund. Ob sie denkt, oh, die war so süß, die hat so süß geguckt. Und sie meinte nur so, nee, dass sie unberechenbar ist. Also, dass sie halt nie wusste, kommt der Hund jetzt zu ihr und will Liebe oder wird sie angeknurrt.
Das ist natürlich nicht, und das ist nicht so gut. Cool.
Also wenn ich die dauerhaft hätte, müsste ich da
ein bisschen dran arbeiten.
Weil das, Felix fand sie auch überhaupt nicht cool. Der musste nur in die Nähe kommen und es ging schon los.
Okay, krass. Das heißt, du spielst nicht mit dem Gedanken, dir jetzt einen Hund zuzulegen.
Nee, ich weiß nicht. Ich finde es gerade so ganz gut. Das ist ja mein Nachbarshund und ich kann auch immer mit ihr spazieren gehen oder mal joggen. Oder sie kommt mal einen Tag zu mir oder so. Und das finde ich eigentlich ziemlich perfekt.
Hund auf Zeit.
Ja.
Das ist doch cool.
Ich glaube einfach, dass ich dem Tier nicht so ganz gerecht werden kann. Und dann, ja, dann wird es vielleicht auch nicht mehr schön, sondern zu einer Last. Und das möchte ich nicht.
Das ist nicht schlecht. Ja, ich muss den Anton auch mal herbringen. Ich hatte den einmal da, als er noch ganz, ganz, ganz klein war. Also wirklich Welpengröße. Oh. Und dann sind alle natürlich dahin geschmolzen und haben dann immer mal wieder gefragt, wie geht's dem Anton? Bring ihn mal wieder mit. Also ich bringe ihn mal mit.
Ja,
mal
bitte.
Mal gucken, wie es beim Anton funktioniert.
Was bist du denn für ein Hundetyp? Bist du einer, der viel streichelt oder gehst du mit dem Stöckchen werfen oder ignorierst du ihn?
Nein. Also ich, Anton ist,
gar nicht vorstellen,
Anton ist der verschmusteste Hund, den es überhaupt gibt. Der will ständig schmusen, ist auch echt ein Lappen von Hund. So. Das ist ja eigentlich von der Rasse ein Jagdhund.
Das hatte ich nie vergessen, wenn du gesagt hast, Anton ist ein Lappen.
Und sobald es regnet und man irgendwie mit ihm rausgehen will, dann stellt er sich richtig in die Türe und man muss ihn richtig rausziehen. Wenn er dann draußen ist und im Regen steht, dann funktioniert es. Dann läuft er auch, aber so rausgehen ist so überhaupt nicht seins. Und er meidet auch zum Beispiel das Wasser, wobei wir ihm das nie verdorben haben oder sowas. Aber das macht es vielleicht auch natürlich einfach in der Pflege und auch im Geruch und alles Mögliche. Das heißt, Anton hat, ich bekomme keine braunen Hände, wenn ich ihn streichel eine Weile.
Wird er gewaschen?
Ja, ab und zu.
Und das hasst er euch dann?
Nö, überhaupt nicht. Das macht er gut mit. Cool. Und was er halt immer macht, der ist ganz putzig, der wartet dann immer bei den Kids am Zimmer, am Fenster, wenn ich komme, das hört er irgendwie so vom Auto her oder keine Ahnung was, dann wartet er und guckt nach draußen. Und sobald er sieht, okay, das Auto ist abgestellt oder Motor geht aus, dann rennt er quasi vor an die Tür und wartet. Und dann gibt's quasi 5 Minuten, in denen auf jeden Fall noch ein bisschen gefetzt wird. Da hat er dann immer so seinen Knochen, den bringt er. Also erstmal überschlägt er sich fast, wenn er dann quasi kommt. Und dann ist das Nächste, was er macht, Knochen holen. Also der hat so einen Gummiknochen und an dem wird dann immer ein bisschen gezerrt und geworfen und sowas. Das sind dann seine wilden 5 Minuten und dann passt es auch wieder. Dann ist er wieder ein Schmusehund geworden.
Und das finde ich schon toll, dieses Wesen, das dich immer feiert. Ja. Egal, was du machst. So, oh mein Gott, du bist zu Hause. Oh, wie cool. So, das ist schon... Weiß nicht, das fand ich irgendwie angenehm.
Das hat mein Dad tatsächlich auch immer gesagt. Er hat ja in Schicht gearbeitet und er hat gesagt, das war natürlich immer derjenige oder diejenige in dem Fall, die sich immer gefreut hat, wenn man nach Hause gekommen ist. Also sonst ist er dann oft nach Hause gekommen und alle haben dann eben schon geschlafen. Und dann hat er sich von niemandem begrüßen lassen können, aber Hund war immer parat, um entsprechend zu begrüßen. Ja, das stimmt. Sind auf jeden Fall sehr, sehr treue Wesen.
Genug zu Hunden.
Genug
ich könnte noch eine ganze Stunde drüber reden.
Genug zu den Hunden. Einmal zur Kampagne der Woche. Da Scholz & Friends hat eine richtig schöne Kampagne auf die Beine gestellt gegen sexuelle Belästigung mit Terre des Femmes zusammen. Hast du die mitgekriegt gehabt?
Ja.
Ab und zu mal zitiert worden in LinkedIn und anderen Social-Media-Kanälen, fand ich sehr, sehr gelungen.
Die mit den Bronzestatuen, gell?
Ja, genau, genau. Das heißt, sexuelle Belästigung hinterlässt Spuren, fand ich sehr clever gelöst. Und man hat ja immer so diese Bronzebüsten und Bronzefiguren, die in irgendwelchen Altstädten am Start sind. Und der Klassiker ist natürlich, man geht hin und streichelt Brust oder Genital oder sonst irgendwas oder macht noch ein Bild, hab die Brüste berührt. Und dementsprechend haben die an den besagten Körperteilen Hochglanzpolitur, also im Vergleich zu allem anderen, was irgendwie mit Grünspan und den Oxidationsflächen belegt ist. Das heißt, man hat da immer super, super frei polierte Stellen, die natürlich in die Sichtbarkeit gehen und dann eigentlich mit den relativ knackigen Sprüchen reinzugehen. Sexuelle Belästigung hinterlässt Spuren an dem Eigentlich ist es kein Point of Interest und auch kein Point of Action.
Point of Happening.
Point of, da stolper ich drüber, unerwartet. Das heißt, genau in diesen Awareness-Bereich irgendwie reinzugehen, wo man das sieht und dann da eben über diese Plakate auf das Thema aufmerksam gemacht, über ein CTA bzw. QR-Code dann auf die Landingpage zu gehen, fand ich mega gelungen. Das Einzige, was ich ein bisschen verspult fand, muss ich sagen, in dem Fall war, als ich es dann mal schnell gegoogelt hatte, das ist, nicht mega, mega fies, aber Scholz & Friends, ich habe einfach gegoogelt gehabt, Scholz & Friends, sexuelle Belästigung. Mhm. Und der erste Treffer auf Google, der dann gekommen ist, waren Sexismusvorwürfe gegen Scholz & Friends von der WUV.
Upsi.
aus dem Jahr 2020. Und dann direkt danach kam der Beitrag vom Horizont und von der Page, die dann natürlich diese Kampagne zitiert hatten. Dann hatte ich mir gedacht, ja, blöd, also
schwer zu googeln.
Letztendlich sind Vorwürfe, ja, also da kam dann nichts irgendwie, was daraus letztendlich geworden ist aus diesen Vorwürfen, die im Jahr 2020 dann waren. Und Scholz & Friends ist ja auch einfach riesig, also man kann ja auch als Unternehmen nicht Verantwortung für jeden Einzelnen, der da irgendwie arbeitet, übernehmen, sondern kann nur irgendwie dran arbeiten, dass irgendwie Themen besser werden. Aber da hatte ich mir gedacht, es ist natürlich ein bisschen unglücklich an der Stelle gewesen.
Das ist schon ein bisschen schwierig, ja. Aber ich finde das schon krass. Das Thema ist schon ganz oft da und ich bin bei uns manchmal richtig erleichtert, dass ich hier noch nie eine Situation hatte, wo ich dachte, okay, das war mir jetzt zu viel. Weil ich hatte das davor in Praktika schon öfter, dass ich dachte, okay, der Chef, das ging mir jetzt zu nah oder das war nicht okay. Und das ist schon, glaube ich, ganz oft ein Thema, auch in großen Agenturen kann ich mir das sehr gut vorstellen, gerade mit jungen Frauen, die da anfangen, dass das schon heftig ist.
Ja, und natürlich auch eben genauso, wie du sagst, für den einen ist es halt irgendwie eine witzige Zeile, die man halt irgendwie raushaut und für den anderen ist es halt eine sexuelle Belästigung und ich glaube, da irgendwie sensibel unterwegs zu sein, dass man sich den einen oder anderen Spruch einfach spart, das tut schon gut in so einem Miteinander. Was ich an der Kampagne auch total cool fand, war natürlich das Medium der Statue. Also die Statue an sich, die halt
sichtbar wird.
Ja, die wo es sichtbar wird und aber die ja so viel verkörpert. Meistens sehen die ja auch so ein bisschen leidend aus. Die haben irgendwie auch oft keinen Ausdruck oder beziehungsweise sehen vielleicht deswegen oft so ein bisschen leidend aus und dann irgendwie immer in so einer darstellenden Pose irgendwie so verrenkt oder je nachdem, vielleicht auch manchmal heroisch
so
oder wie auch immer.
Irgendwie immer.
Und ne? Aber sie können halt einfach nicht sprechen. Das ist ja eigentlich das.
Sie können sich auch nicht wehren.
Genau, sie können sich nicht wehren, sie können nicht sprechen, sie sind ihrer Situation, Wind und Wetter und allem Möglichen quasi hilflos ausgeliefert. Und das quasi da dazu benutzen, um diese Botschaft zu transportieren, das fand ich extrem geil. Das ist echt stark. Sagst du Leuten oder einem Thema eine Stimme geben, wo normalerweise keine Stimme möglich ist, wo aber genau das eben passiert. Und dieses Schweigen dieser Statue dann nochmal zu durchbrechen, das hatten sie dann auch auf der Landingpage gemacht über KI oder weiß nicht, ob über KI oder was, ob es Eleven Lab oder sonst irgendwas war, wo man quasi anfangen kann, einer statischen, einem Bild, das anfängt, das Bild mit dir zu sprechen. Das haben sie eben gemacht und diesen Statuen dann eben eine Stimme gegeben. Das fand ich clever gelöst. Also,
und was ja auch noch drin steckt, finde ich, ist auch das, dass Frauen ja auch oft nicht geglaubt wird. Und bei diesen Statuen haben wir auch den Beweis, dass man einfach sieht, die Brüste wurden so oft angefasst, dass die einfach glänzen. Und das ist ja auch nochmal, irgendwie steckt auch nochmal drin.
Eigentlich ein erbärmliches Ebenbild, das einem da zugeworfen, zurückgeworfen wird, wenn man mal so.
Das ist schon, Menschen sind schon echt primitiv.
Dann lieber so, es gibt doch auch so einen Buddha. Ja. Den Bauch streicheln oder sowas für finanzielles Glück oder ich weiß es gar nicht, für welches Glück oder manchmal ist doch auch, gab es nicht in Prag auch irgendeine Figur, der man den Fuß streichelt für irgendwie irgendwas?
Ich meine,
dass auf der Brücke auch irgend so eine große Messing- oder Bronzefigur war, der man dann den Fuß streichelt, der dann da komplett, wobei das ist auch schon wieder, ist es richtig? Eine Statue den Fuß zu streicheln? Oder
könnte
geht
man
es,
auch schon als
oder geht es, oder geht es,
man
geht
streichelt
es schon.
Auch keine Füße von fremden Leuten.
Das ist absolut.
Und den Bauch fasst man auch nicht an.
Den Bauch hat man auch nicht angefasst. So. Von denen, also Finger weg von solchen Statuen.
Haare auch nicht. Aber was ich auch noch mit dem Link interessant finde, ist ja bei uns auch ähnlich. Bei uns heißt es ja auch immer die AfD-Kampagne. Und eigentlich muss man aufpassen, weil es ist keine AfD-Kampagne, sondern eine Anti-AfD-Kampagne.
Das
und
ist
dann
richtig.
Ist auch Kavallerie, AfD, muss man, glaube ich, auch gucken, dass das nicht in den falschen Kontext gerückt wird, Suchmaschinen.
Dass es keine anderen Beiträge da dazu gibt.
Ja.
Absolut. Wir wollten einmal auf unser letztes Format zurückgreifen. Wir haben nämlich damals die Kugeln nicht fertig bekommen, die wir gestartet hatten mit irgendwelchen Begrifflichkeiten, die grafische Trends betreffen. Sollen wir ein paar Kügelchen ziehen und da nochmal drüber quatschen, was wir aufgeschrieben haben und was unsere Einschätzung dazu ist?
Können wir machen, aber wir können davor noch kurz nochmal auf den Recap zum AI-Workshop zurückkommen.
Ah, ja,
da
stimmt. Da wollten
wir
kurz drüber quatschen. Ja, es war nämlich total interessant. Wir hatten das Montagsmeeting und Björn hatte dann am Schluss gemeint, er würde jetzt noch gern einmal ein kleines Blitzlicht abfragen in die Runde, was so unsere Einschätzung da dazu ist oder wie man jetzt dazu umgeht oder was, welchen Horizont das jetzt für uns erweitert hatte oder wie auch immer. Und dann war es, glaube ich, als ein schnelles Blitzlicht gedacht und es richtigerweise aber irgendwie eine Diskussion ein bisschen übergeschwappt, die man dann auch an einer gewissen Stelle dann gesagt hatte, okay, aus der Diskussion raus ist schon spürbar, dass da Diskussionsbedarf einfach da ist und um dem dann nochmal eine gesonderte Plattform zu geben, haben wir gesagt, wir gehen nochmal her und stellen einen zweistündigen Termin ein, wo man einfach nochmal ein bisschen darüber redet. Und losgetreten war das im Prinzip mehr oder weniger, als Simon sein Feedback da gegeben hatte und gemeint hatte, wir sollten uns vielleicht selber darüber klar sein, wie wir uns da dazu positionieren wollen oder wie man auch gesellschaftlich mit dem Thema irgendwie umgeht und welche Tragweiten das hat und welche das für uns hat.
Das ist ja voll unser Spannungsfeld mit Technologie und Gesellschaft. Das ist eine neue Technologie, wir wollen die nutzen, wir müssen da mitmachen, das machen wir auch. Aber wir müssen auch aufpassen, wer auf der Strecke bleibt gesellschaftlich und wie sehr man das feiert, wenn auf einmal 80% Arbeitskräfte wegfallen. Und da muss man einfach ganz stark aufpassen, wie man es auch kommuniziert.
Der Vergleich war krass und der ist auch wirklich hängen geblieben, den der Timo da gebracht hatte, im Sinne von die Dampfmaschine hat die Industrie damals um 20% effizienter gemacht. Die Forscher sprechen bei der KI von einer 80-prozentigen Effizienzsteigerung. Nicht jetzt, irgendwann, keine Ahnung, in welchem Erwartungskorridor da gesprochen wird.
Das wurde
aber
auch gesagt,
es geht verdammt schnell. Genau, es ist halt alles exponentiell. Das ist halt auch nochmal so eine Thematik, dass es irgendwie immer so einen Initial-Move braucht und auf einmal schießt das ganze Thema durch die Decke. Und da muss man natürlich gucken, dass man sich nicht irgendwie überholen lässt von der ganzen Sache. Aber wenn man sich dann mal überlegt, was die Dampfmaschine so verändert hat und wir da von 20% gesprochen haben und wir hier jetzt von 80% sprechen, dann hat es schon eine gewisse Tragweite.
Wobei ich es auch krass finde, ich habe immer das Gefühl, ChatGPT ist komplett neu. Aber das gibt es jetzt einfach schon 4 Jahre.
Echt? 4 Jahre?
Wenn es Anfang 2020 entstanden ist.
Ja, kann gut sein.
Dann sind es 4 Jahre und das ist krass. Weil ich habe das Gefühl, so schnell geht dann alles doch nicht, dass sich alles verändert. So klar, jeder nutzt es und so und es ist nicht mehr ganz neu. Ich habe schon das Gefühl, das ist noch ziemlich neu, aber ist es nicht.
Das ist wirklich krass, das hätte ich gar nicht gedacht.
Und auch Midjourney und so, das nutzen wir jetzt ja eigentlich auch schon länger. Und so radikal verändert hat sich alles noch gar nicht.
Ja, wobei sich's radikal verändert hat ab dem Zeitpunkt, ab dem es brauchbar geworden ist. Ja. Ich meine, wir hatten hier unseren Ride, den wir damals aufgebaut hatten zu dem Thema. Das ist jetzt ja auch gerade mal 1,5 Jahre her. Mhm. Und da war auf dem Screen war Dolly aufgebaut gewesen, ja, wo man ja auch nur schwer rangekommen ist, wo man sich ja anmelden musste, wo man halt eben dann seine Logins beantragen musste, die man dann irgendwie irgendwann mal bekommen hatte. Und da war das halt wirklich, wirklich noch der Aspekt der Spielerei. Also zeig mir ein Bild von Tübingen, dies und das und jenes. Und da war das eher so ein...
So collagenmäßig auch.
Gerne. Ja, so ein collagenmäßig, so eine Mischung aus Dali und 100 Wasser oder so, ich weiß es nicht. Also da war halt noch viel, viel, viel mehr Weirdness drin und ein Faktor, den man 0,0 oder wo man einfach nicht das Gefühl, viel zu viele Faktoren, die man noch nicht steuern konnte. Und das ist ja nicht lange her.
Jetzt
kann man das einfach wirklich steuern. Also Abstraktionsgrad zu steuern, wie viel Kontinuität habe ich in dem Charakter, wie viel Variablen packe ich da mit rein und sowas. Und das wird halt eben immer genauer. Und ich glaube, das ist, oder auch partielle Bildänderungen, ist ja auch so immer das Thema gewesen, dass man immer das Bild nochmal komplett neu generieren musste und nicht sagen konnte, ich will aber eigentlich doch nur das verändern, der Rest vom Bild passt doch für mich. Und da wird halt einfach dran gearbeitet. Und das ist halt in den letzten paar Monaten, deswegen ist es, glaube ich, wahrscheinlich auch so dermaßen an der Oberfläche, dass es jetzt auf einmal eine Brauchbarkeit hat. Aldi hat ein Plakat gehabt, das war offensichtlich KI generiert. Also das war halt auch irgendwie so eine Selfie-Darstellung von so einer Gruppe. Und da hast du aber auch gesehen, wenn du genau hingeguckt hast, dass dann das Handy, das in der Hand gehalten wurde, das sah halt aus wie ein Mehrfachsteck, also es war halt ein Klotz. Das war halt irgendwie an vielen Punkten schon ersichtlich, aber für Aldi an der Stelle trotzdem gut genug, dass sie gesagt haben, nee, scheiß drauf.
Da hatten wir auch diese Gegenüberstellung, die fand ich auch interessant, dass man eben für 100% der Qualität braucht man 100% der Zeit und 100% Kosten und mit KI kriegt man halt 80% Qualität, aber für 5% der Kosten und 1% der Zeit, und das ist halt eine Rechnung, die dann viele in Kauf nehmen, dass dann halt das Handy beim zweiten Blick nicht gut aussieht. Ist egal, was hat ja nur einen Bruchteil gekostet.
Genau, die Botschaft ist ja draußen.
Ja, und das ist, muss man schon bedenken.
Und ab dem Moment, wo das dann halt wirklich ein wirtschaftlicher Faktor ist, wird es für alle auf einmal interessant.
Also wir sind gespannt, was kommt. Ich habe auch irgendwie immer noch, so, ich kenne das, ich habe damit gearbeitet, aber ich bin immer noch irgendwie erstaunt, wie krass das einfach ist. Dass man so ein bisschen was eingeht, dann wird einfach ein extrem gutes Bild gemacht. Das finde ich einfach krass. Und ich staune da irgendwie jedes Mal neu, so oha. Ich weiß, bin mal gespannt, wann sich das abnutzt, dieser Effekt.
Ist auch auf jeden Fall immer wieder nur aufs Neue spannend, da irgendwie zu gucken, was sagt denn jetzt. Und natürlich, das fand ich auch krass, die Veränderung in die proaktive Rolle der KI.
Ja.
Also Moritz hatte das gesagt, so das Thema, dass du ja sagst, also die nächste Version von ChatGPT soll ja wesentlich aktiver sozusagen auch dir Dinge vorzeigen, auf die hingewiesen wird und eben nicht mehr nur noch dieses, ich gebe was ein und ich bekomme da dazu die Antwort.
Also ich muss nicht fragen, was ist der nächste Schritt, sondern ChatGPT gibt mir schon die nächsten 3 Schritte, ohne dass ich danach frage.
Genau, im Zweifel wird es halt irgendwie so eine Word-Büroklammer. Kennst du die überhaupt noch?
Ja, klar. Okay. Ich kenne die aus der Grundschule, glaube ich, noch.
Okay, alles klar. Also im Zweifel haben wir ja vielleicht irgendwann mal die GPT-Büroklammer an unseren Rechnern und an unseren Smartphones hängen, die uns ganz aktiv durch den Tag leitet.
Im Ohr hängt die dann schon.
Und ja, oder im Ohr. Oder im Ohr, warum nicht? Und die uns da über Schallwellen auf den Knochen direkt ins Gehirn sagt, was
creepy
wir zu tun haben.
Creepy.
Das ist spannend.
Eigentlich muss sie uns überhaupt nicht sagen, was zu tun ist. Die macht es einfach selber.
Sie macht es einfach
selber. Komplett aus der Rechnung gestrichen. Direkt
an die Synapsen angeschlossen.
Das heißt dann, alle Büromenschen können auf 10% reduzieren und alle anderen haben halt Pech gehabt.
Hey, wenn ich am Ende des Tages deswegen nur noch 3 Stunden arbeiten gehen muss und alles bleiben kann, wie es ist, dann ist doch in Ordnung.
Dann schaue ich
der Entwicklung mit offenen Armen entgegen.
Bau, keine Ahnung. Genau.
Ja, da ist wahrscheinlich dann irgendwann mal nur noch der goldene Boden. Yes, sollen wir unsere kleinen Kügelchen mal aufmachen? Yes. Ich starte einfach mal mit irgendeiner, hoffentlich nicht meine.
Wir wissen überhaupt nicht, was drin ist. Wir haben das war Anfang Februar, glaube ich, eine Folge, wo wir einfach so ein paar Grafikthemen aufgeschrieben haben, um drüber zu reden.
Genau, wir hatten gesagt, wir gucken mal ein bisschen auf die Trends, was so predicted wird, und haben gesagt, das schreiben wir mal in die Begrifflichkeiten runter, machen ein bisschen ein Graphic-Trend-Bullshit-Bingo und ziehen hier unsere kleinen Kaugummi-Bälle, die wir in unserem Automaten haben fürs Montagsmeeting, und haben hier die Risografie.
Oh.
Ein Begriff von dir.
Ich glaube, so die Menschen, die das magst hören, wissen überhaupt, was das ist.
Magst du es einmal erklären?
Genau, es ist ein bestimmtes Druckverfahren mit Sonderfarben, wo einmal quasi wie ein Master erstellt wird, und der kann dann ziemlich billig übertragen werden auf Massenanfertigung. Und Risografie ist eben für Grafiker besonders schön, weil es ganz tolle Farben gibt, also gerade irgendwie leuchtendes Pink oder leuchtendes Gelb. Und die haben auch immer so eine Unperfektheit. Das hat mir, glaube ich, auch letztes Mal, dass so ein Trend da ist, dass man so sich nach diesem unperfekten Handgemachtem sehnt. Und es hat auch immer einen leichten Versatz, dass auch wenn man mit mehreren Farben arbeitet, dass die nicht perfekt übereinander liegen, was aber ein Effekt ist, den man sich total wünscht und der total gut aussieht. Habe ich es richtig erklärt?
Ja, hast du richtig erklärt. Und genau dieses Übereinander, dieser kleine Versatz.
Ja,
ich finde, so dieses, da steckt natürlich so viel Menschlichkeit drin,
ja,
der man sich jetzt wahrscheinlich genau in der Zeit sehnt.
Hast du schon mal ein Riso-Projekt gehabt bei der Kavallerie? Weil ich kenne das aus dem Studium und ich finde es total schön, aber ich hätte jetzt irgendwie ich hätte eigentlich gerne mal einen Case, wo ich es nutzen würde.
Nee.
Ich hatte noch keinen.
Nee, ich hatte noch nie ein Risografie-Projekt und auch noch nichts in dieser Technik umgesetzt. Ich glaube, die Janet hat mal was in dem Bereich gemacht, meine ich. Ich glaube, die hatte mal selber irgendwie ein Postkartenset gemacht. Ja,
privat,
gemacht.
Genau.
Privat. Die hat sie, glaube ich, auch mal im Grafikshowfix gezeigt gehabt. Was für einer Auflagengröße redet man denn da? Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Wir hatten mal geile Grußkarten von der Kavallerie. Die weiß ich nicht, wie sie umgesetzt wurden. Die hatten auf jeden Fall Letterpress, meine ich, mit am Start und zusätzlich noch eine Illo mit drauf, die aber wahrscheinlich in einem Siebdruckverfahren umgesetzt wurde. Also in einen ähnlichen Charakter oder vielleicht eine ähnliche Anmutung. Auch so das Handmade, nicht ganz so krass wie jetzt bei dieser Risografie.
Ich glaube sogar, die Auflage muss gar nicht so hoch sein, was deshalb oft verwendet wird bei kleineren Sachen, die hübsch sein sollen, wenn man sich nicht leisten kann, irgendwie wirklich eine Sonderfarbe zu verwenden im klassischen Druckverfahren. Also in der Hochschule war das so, da hat der Master hat irgendwie 1 Euro gekostet und dann jedes weitere nur noch 3 Cent. Und das war ja eigentlich richtig low budget, auch für die Studis haben wir das alle genutzt. Und ich glaube, das ist die große Stärke, dass zwar dieser Master kostet einmal kurz was, aber auch lange nicht so viel wie irgendwie Stanzformen für Prägungen oder so. Und dann ist es aber echt günstig. So ist es, glaube ich.
Und natürlich die Strahlkraft der Farben ist halt auch einfach das, was einfach wirklich Spaß macht bei solchen Sachen. Und die haben auch diese...
Wir hatten ja schon Neonfarb-Fails.
deine Nummer, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und natürlich auch das Element der Überlagerung.
Ja.
Du hast ja auch so ein paar Sachen, die sich wahrscheinlich in Photoshop schon mal vorab darstellen lassen, aber trotzdem einfach immer noch mal anders sind, wenn sie dann letztendlich final auf dem Printprodukt stattfinden.
Es ist halt auch jedes ein bisschen anders. Also es ist halt immer ein Zufall drin, der die Sachen total einzigartig macht.
Also ganz bewusst da sozusagen Farben ineinander zu mischen, um dann noch mal eine dritte herzuleiten. Und genau das passiert ja auch immer an den Kanten. Auf der einen Seite hast du quasi den weißen Blitzer und auf der anderen Seite aber direkt gegenüber, wo die Platten sozusagen ineinander geschoben sind, den verdunkelten Effekt. Und das ist das, sieht was natürlich cool echt geil ist und Spaß macht. Und
vielleicht wird ja sowas jetzt auch ganz schnell irgendwie gewünscht, wenn man keinen Bock mehr hat schon auf diese ganzen KI-generierten, weichgespülten Sachen, dass man dann sagt, lass mal Riso machen.
Lass mal wieder Handmade machen, lass mal wieder mehr Menschenkommunikation machen, lass mal wieder mehr auf Event und Zusammenkunft gehen. Ja, absolut, absolut. Sollen wir noch mal ein Kügelchen ziehen?
Yes.
Was heißt das für uns? Was nehmen wir da mit? Risografie? Auf jeden Fall
mal. Wir müssen mal ein Projekt machen.
Wir generieren einfach ein Projekt. Wir empfehlen irgendwo hart eins rein.
Wir müssen es überall rein empfehlen. Egal was. Erstmal sagen, Riso wäre schon gut.
Genau, also.
Ich habe es sogar bei einem Projekt versucht mit Visitenkarten. Meinen Sie, nee, so wichtig ist das nicht. Wer braucht heute schon noch Visitenkarten? Und sonst habe ich halt ganz viel. Das ist einfach nur digital. Da gibt es nichts zum Ausdrucken. Gibt es vielleicht noch eine Briefbogenvorlage, aber die macht man ja nicht mit Riso.
Ich meine, diese RGB-Thematik hatten wir ja auch in der letzten Trendfolge, die wir da hatten, im gleichen Format, wo wir darüber gesprochen hatten, dass halt Print natürlich zurückrückt. Die Risografie könnte natürlich da ein Bindeglied zwischen RGB, den leuchtenden Farben, und dem Printprodukt sein.
Vielleicht lebt ja auch Print wieder auf, wo alles mit Werbung überflutet wird, was man digital bekommt, hat man vielleicht keinen Bock mehr. Und will sich einfach nur ein schönes Printmagazin kaufen, wo also, keine Pop-ups aufpoppen.
Nahe Ziel bis Ende des Jahres, ein Riso-Projekt.
Gut. Ich habe hier was Mixed Media und...
Das ist der Zettel, den ich selber...
Panic Town?
Zeig mal.
Hannel Clown? Keine Ahnung. Handcrafted?
Nein, Hand-Drawn heißt es.
Hand-Drawn.
Kann man wirklich fast nicht erkennen. Ist, Mixed Media und Hand-Drawn, das ist eigentlich genau der gleiche Einschlag. Ja, also das Medium der Collage, der Überladung vielleicht auch ein Stück weit und diese Hand-Drawn-Nummern, also zu sagen, ja, Hand-Drawn, Handzeichnungen oder auch die Kombination daraus, das ist das, was ich gerade wieder viel oder gehäuft sehe, handgezeichnete Aspekte, die irgendwo mit in den Bildsprachen mit drin sind. Mhm. Das können irgendwie Unterstreichungen sein in irgendwelchen Headlines oder sowas oder vielleicht auch nur eingekreist irgendwie
so was
irgendwas.
Sowas habe ich neulich sogar gemacht.
So ein Begriff. Ah, ja.
Cool. Leider gestorben, ich will es woanders mal nochmal machen.
oder natürlich irgendwie die Bilder nochmal ein bisschen aufgezogen, vielleicht eine Shadowline irgendwie gezogen oder die Silhouette nochmal ein bisschen rausgearbeitet oder das Umgeben von irgendwelchen handgezeichneten Elementen und sowas. Also alles, was ein bisschen energetischer unterwegs ist. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt, wo viel irgendwie so eingeht, also man hat alle Serifen weggenommen, man hat alles, alles irgendwie so ein bisschen...
Jetzt geht es in die andere Richtung.
Genau, und jetzt ist es ist halt irgendwie immer ein Auf und Ab und es ist immer irgendwie ein bisschen eine Atembewegung und jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, alles wird wieder ein Ticken lauter. Also so, oder nicht unbedingt lauter, aber vielleicht ein Stück energetischer, vielleicht auch wieder ein bisschen experimenteller.
Individueller.
Vielleicht auch ein bisschen individueller. Genau, das ist im Prinzip Mixed Media und Hand-Drawn. Und so das Element der Collage ist ja auch, also ich mag das total, beziehungsweise habe es früher super viel gemacht.
Du hast auch mal diese Key-Visuals so gemacht, oder? Die waren ja auch total cool.
Die waren...
Gibt es die noch?
Das Problem an diesen Ride-Key-Visuals war halt, dass sie ultra aufwendig sind.
Die waren so mit 3D gemischt und so, oder?
Und das war, ich kann ja kein 3D, das heißt, es war so Fake-3D. Das sind schon irgendwie Stocks, die halt ausgeschnitten und zusammenmontiert sind. Und krass. Da ist natürlich das Einhalten der Perspektive irgendwie stressig, weil die auch in der Isometrie arbeiten. Das heißt, da muss dann irgendwie zweimal gucken, ob es funktioniert oder ob das Formgitter-Werkzeug von Photoshop da die Lösung bringt. Die waren halt furchtbar aufwendig. Und
ich finde es bei dir, muss ich kurz mal sagen, jetzt hier auch nochmal Appreciation raushauen. Ich finde es bei dir krass, was du für Sachen machst, ohne die Tools zu können. Also was du alles hinbekommst und denkst, oh krass, der hat das bestimmt in Cinema 4D gemacht oder in Blender. Aber nee, hat es halt in Photoshop ein bisschen hingepusht mit dem Formgitterwerkzeug. Das würde ich schon echt beeindrucken, muss man mal sagen. Oder auch so Animationen, das sagst du auch, man kannst du eigentlich nicht. Und dann ist es irgendwie doch ganz cool, weil du es in Photoshop gemacht hast, aber man sich denkt, hä?
Frame by frame in Procreate.
Ja.
Ja. Also, das wird dann schwierig, wenn man dann was ändern soll.
Ja, da muss alles nochmal machen. Dauert 10 Stunden.
Da muss man nochmal von vorne anfangen. Da ist der Simon natürlich wesentlich schneller. Von dem her, das funktioniert genau in dem Moment, wo es um die Idee geht. Ja. Wo man sagt, so jetzt einfach mal vielleicht die Dynamik der Animation oder die Art der Animation oder oft ist es ja auch ein bisschen zusammengenagelt aus Sachen, was man so findet. Und da klappt es spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man dann was ändern muss oder wo man da damit in Serie gehen sollte. Finger weg von solchen Workarounds. Wie
ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe der Paulina so ein paar Sachen gegeben und ich habe gemerkt, ich pushe auch voll viel. Ich habe das ja von dir gehabt, dass du hast mir Sachen gegeben und ich habe die dann aufgeräumt. Und jetzt mache ich es auch so, weil ich gemerkt habe, okay krass, wenn man die Idee macht, da bin ich auch gar nicht ordentlich, weil es einfach voll egal ist in dem Moment, auf welcher Ebene irgendwas ist. Also das.
Genau, es macht an der Stelle einfach noch keinen Sinn,
gar nicht.
Sich da in Sauberkeit zu verlieren und einfach Stunden zu verbrennen. Das ist nämlich das, was dann halt einfach passiert.
Ich auch so, ja, das ist aber eigentlich noch falsch und ja, das müsste auch so sein und ups, das liegt auch hier im falschen Ordner und ja, eigentlich.
Okay, also danke für diese ganze Appreciation, die.
Ja, gerne.
Stelle. So, auf jeden Fall, genau. Das Medium der Collage, ich habe früher, ganz früh halt oft Flyer, also ist man noch rumgegangen, hat an Tankstellen die Partyflyer ausgelegt. Und das war halt eben auch oft so quasi dieses ganze Collagierte. Und Deswegen hatte ich das so ein bisschen aus meiner Backstory ist die Collage oft am Start gewesen. Von dem her finde ich den Trend gar nicht so verkehrt.
Cool. Machen wir noch eins und dann machen wir den Sack zu.
Wir machen noch eins auf. Den Dark Mode. Okay.
Den nutze ich ja eigentlich fast nie.
Ich kenne fast keinen, der ihn nutzt.
Ist ein Dark Mode. Janet ist, glaube ich, ein Dark Mode-Maus.
Ich benutze ihn nie und nirgends und bei nichts. Und ich hatte neulich eine Diskussion darüber, also ging es auch um Webseite und vielleicht irgendwie so ein Dark Mode einbauen.
Für Kavallerie-Webseite?
Nee, für eine andere. Und da ging es dann halt eben drum, die Zielgruppendefinition. Also ich glaube, wenn jetzt halt irgendwas in Richtung Programmierer oder sowas geht, ich glaube, die sind fleißig im Dark Mode unterwegs.
Auch wenn du halt, stellen sich ja vor, die arbeiten viel nachts mit oder auch tags mit heruntergelassenen Rollläden und dann ist ja sowas Helles ganz schön unangenehm fürs Auge. Und da ist Dark Mode dann oft angenehmer. Und geil. Auch so Discord, so das ist doch diese Welt.
Ja,
Discord,
genau.
Programmieren,
genau. Alle, die in der Welt unterwegs sind. Und,
aber auch Designer, glaube ich, ein Stück weit. Ein paar sind da auch, es muss alles schwarz sein.
Von den Stilgruppen her, um nicht von der Zielgruppe zu sprechen, wahrscheinlich ein Stück weit. Darf man das sagen, ohne jetzt irgendwie, ich will niemanden an Karren fahren, eher vielleicht der Android-User, oder? Ich weiß es nicht.
Weiß nicht, würde ich gar nicht sagen.
Oder?
Ich bin ja erst seit 3 Jahren Apple-Userin.
Ich meine, der Hype...
Ich hatte trotzdem nie Dark Mode.
Das war ja aber auch schon immer so ein bisschen diese Diskussion. iPhone hat ja, glaube ich, auch ziemlich spät nachgezogen oder generell so was mit Anpassungsmöglichkeiten der Oberfläche hat ja Apple ewig lang quasi die Türen zugelassen. Und dann irgendwie irgendwann mal so das ein oder andere und dann hat man jetzt irgendwie so seine Dashboards und seinen Kram und seinen Homescreen, was man da irgendwie ein bisschen individualisieren kann, was ich alles nicht mache.
Bin ich ja auch die größte Boomerin. Ich blicke das alles nicht, das ist mir zu viel.
Nein, es ist auch einfach, es ist auch einfach verbrannte Zeit, finde ich, sowas zu machen. Und ich denke mir immer, irgendjemand wird sich doch was dabei gedacht haben, dass es genau so aussieht, wie es mir ausgespielt wird. So, und dann denke ich mir, das ist schon, das wird genau so sein und das wird reflektiert gewesen sein, also lasse ich das jetzt so. Und als da hier iPhone den Dark Mode eingeführt hatte, da ging dann so ein bisschen so ein Hype irgendwie durch rum. Ja, wie gesagt, ich find's halb geil. Vor allem ist auch, der Dark Mode, ich glaube, man darf den nicht unterschätzen, was die Umsetzungstiefen angeht, weil du dann natürlich nicht nur weiß auf schwarz stellst, sondern einfach vor allem auch in diesen ganzen Kontrastbereichen unterwegs bist. Also es funktioniert nicht, ein Dark Mode funktioniert nicht nur weil jetzt irgendwie der Hintergrund, der vorher weiß oder hell war, auf einmal dunkel oder schwarz geworden ist.
Kriegst
so
du
funktioniert.
Auch.
Ja, weil du hast ja, du hast ja deine ganzen Kontrastverhältnisse.
Da kriege ich auf Insta immer so Posts angezeigt, so im UX-Design, so never use 100% black, immer so nimm immer 80%, weil sonst tut es fürs Auge weh, wenn du es umdrehst, nimm auch ein Grau auf Grau, also hellgrau auf dunkelgrau und niemals weiß auf schwarz. Und so Geschichten.
Genau, und deswegen ist der Dark Mode, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, was so eine Umsetzungsthematik angeht auf einer Webseite, weil du da ja wirklich im Bildbereich, im Störerbereich, in den unterschiedlichen Hierarchien, zu denen du dir ja viele Gedanken gemacht hast, so wie heißt der Hell-Modus?
Light Mode? Ich weiß es nicht.
Clear Mode?
Ich bin gerade auch oft mit so Farben unterwegs, irgendwie Bright so Mode. Leuchtende, bunte Farben, zum Beispiel ein helles Gelb, was auf einem Grau wunderschön funktioniert, aber auf einem Weiß halt überhaupt nicht. Mhm. Da merkt man auch voll, wie diese Farben drumherum die Hauptfarben beeinflussen. Und auf Schwarz wird es wieder ganz anders aussehen als auf Weiß.
Ja, absolut. Das heißt, ich würde auch, also wenn je irgendwie sowas mal bei mir landen würde, projektmäßig, wäre natürlich die große Frage, what first? Dark first oder bright first? Und dann eben die Rückschlüsse auf den anderen Modus zu machen.
So. Ja, wie bei Mobile und Screen. Nee, nicht Mobile und Screen, Mobile und Desktop.
Mobile und Desktop. Ja, also Dark Mode, ich bin kein Fan. Ich hatte auch noch nie die Thematik, dass wir beides ausgearbeitet haben. Wird sich nicht durchsetzen.
Aber die wichtige Frage ist doch noch, welche Farbe hat dein E-Mail-Programm? Hast du Standard-Outlook blau oder hast du es personalisiert?
Standard-Outlook blau.
Ich habe es natürlich Kavallerie-Rot.
Kavallerie-Rot? Nee, ich glaube, das Einzige, was ich mir angepasst hatte, war in der Benutzeroberfläche von meinem OS X die Pünktchen oben, also das Schließen minimieren und das in diesen Schreibtischmodus zu gehen. Das ist das Einzige, was ich mir angepasst habe, von bunt auf grau.
Die nutze ich gar nicht.
Aber sonst,
ich kann damit nichts anfangen.
Ich finde das aber auch super weird, wenn ich einen E-Mail-Account sehe, der eine andere Farbe verwendet.
Ja, ich habe am Anfang dachte ich auch mal, Gott, alles ist irgendwie wichtig und alles ist irgendwo stimmt, was nicht überall rote Banner sind. Aber ich habe mich voll dran gewöhnt.
Ich finde auch, also ganz viele benutzen auch Teams in dem Dark Mode. Da komme ich auch, also Teams. Das wird halt gleich zum Discord und mir ist Teams ein bisschen zu kleinteilig, als dass ich es in so einem Dark Mode benutzen würde. Vor allem habe ich ja den großen Bildschirm. Wir haben ja hier entweder zwei kleinere in Anführungszeichen Bildschirme oder einen großen. Ich habe so einen 32 Zoll Monitor, wo die Schrift super klein drauf ist. Und dann ist es mir viel zu stressig, da eine weiße Schrift auf dunkel zu lesen, wenn sie nicht groß genug ist. Das ist
einfach anstrengend. Da muss man es ja auch größer machen und eigentlich Boulder und so. Naja.
Sieht zwar nicht ganz so nerdig und techig aus, aber das
sind wir doch auch nicht.
Das sind wir auch eben einfach. Also, kein Freund von Dark Mode. Ich zumindest nicht.
Ich auch nicht.
Gut, denn machen wir einen Sack zu, oder wie? Wir haben noch ein paar Kugeln liegen.
Die hebt man es auf, wenn wir nächstes Mal denken, wir haben nichts zu erzählen und dann doch eine halbe Stunde voll kriegen.
Und dann doch eine halbe Stunde. Also, ein schönes Wochenende allen zusammen. Ja. Steile Woche noch.
Und stimmt bei uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Publikumsvoting, bester Newcomer. Feierabend.
Ja, abstimmen.